Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Holzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere das Treffen. Unser heutiger Gast ist der Beigeordnete Christian Zaum. Er wurde 1977 in Wuppertal geboren, ist in Hannover aufgewachsen und hat dann Jura in Passau und Würzburg studiert. Sein Referendariat absolvierte er schon hier in Düsseldorf, hier legte er auch das zweite Staatsexamen ab. Nach dem Abschluss hat er zunächst in der Versicherungswirtschaft gearbeitet, ab 2010 war er dann Geschäftsführer der Düsseldorfer Ratsfraktion der CDU. Am 6. April 2017 hat ihn der Stadtrat zum Beigeordneten für Recht und Ordnung gewählt. Dieses Amt hat er dann am 1. Juni 2017 angetreten, übrigens als Nachfolger des heutigen Oberbürgermeisters Stefan Keller. Inzwischen ist Christian Zaum für eine ganze Reihe von Bereichen zuständig. Für Compliance, regionale Angelegenheiten, Statistik und Wahlen, das Rechtsamt, das Ordnungsamt, die Kriminalprävention, für Gesundheit, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz. Lieber Wolfgang, ich weiß, die Themen Sicherheit und Sauberkeit, die liegen dir sehr am Herzen. Möchtest du vielleicht mit diesem Thema mit unserem Gast sprechen?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Christian. Nochmal herzlich willkommen, lieber Herr Zaum. Sie sind jetzt 4,5 Jahren Ordnungsdezernent. Wie hat sich die Altstadt in dieser Zeit verändert?
Wie hat sich die Altstadt verändert? Ich glaube, man muss zum einen sagen, dass wir natürlich diese Phase der Corona-Zeit jetzt hatten. Und ich glaube, man muss sagen, wir haben die Phase vor Corona und jetzt kehren wir ein Stück weit wieder zur Normalität zurück, wo ich aber noch nicht sagen würde, wir sind bei der Normalität. Ich glaube, das muss man einfach sehen. Wir haben jetzt gerade so einen Übergangszeitraum. Während Corona hat sich viel verlagert aus der Altstadt hin in den öffentlichen Raum Richtung Rheinufer. Dann sind wir ja mit Polizei und Ordnungsamt sehr massiv dort auch eingeschritten. Wir haben jetzt sehr viele Verdrängungseffekte. Das geht in den Stiftsplatz Richtung Norden. Das geht dann in den Apolloplatz Richtung Moselstraße Richtung Süden. Das geht hier jetzt schon Richtung Kö. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich einen sehr, sehr großen Bereich rund um die Altstadt, der uns auch tatsächlich beschäftigt und Sorgen macht. Und natürlich jetzt die beiden Vorgänge vom vorletzten und letzten Wochenende, das sind natürlich Dinge, die einen sprachlos machen und wo wir jetzt natürlich auch ganz klar Antworten finden müssen. Das sind Dinge, das darf sich einfach in der Altstadt nicht perpetuieren.
Was sind die Ursachen für die jüngsten Entwicklungen? Gibt es da schon Anhaltspunkte?
Ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen zu früh, zumal ich auch jetzt noch nicht weiß. Ich habe morgen meinen wöchentlichen Joe Fix mit der Polizei, wo wir uns dann auch über diese Dinge austauschen. Ich weiß beispielsweise jetzt über den Vorfall vom Samstag noch gar nicht die Details, außer das, was ihr auch in der Zeitung gelesen habt. Wir haben sicherlich während Corona die Situation erlebt, dass schlicht und einfach aufgrund der Beschränkungen sich dann einfach viel in den öffentlichen Raum verlagert hat. Wir haben die Entwicklung gehabt, dadurch, dass überall die gleiche Situation haben, man sich eigentlich nur noch im öffentlichen Raum aufhalten konnte, dass dann eben auch die Menschen aus Wuppertal, Krefeld, Mönchengladbach, da wo es vielleicht auch im öffentlichen Raum nicht so schön ist wie bei uns hier am Rhein, die sich dann eben nach Düsseldorf begeben haben. Und eben, das muss man so klar sagen, wir haben im Laufe der Nacht, und wir nennen das immer so einen sogenannten Schichtwechsel, wo wir dann irgendwann weitgehend junge Männer, während der Corona-Zeit hatten wir das in den, als wir die Maskenpflicht kontrolliert hatten am Rhein, tatsächlich auch durchaus überwiegend mit Migrationshintergrund. Jetzt kann ich das nicht mehr, weil ich habe da jetzt keine Anhaltspunkte mehr für. Und das ist, glaube ich, durchaus ein Phänomen. Das ist nicht nur in Düsseldorf aufgetreten, das ist in allen Großstädten aufgetreten in Deutschland. Ich habe das jetzt von meinen Kollegen, wir hatten gerade eine internationale Konferenz, wo ich meine Kollegen aus Hannover, aus Stuttgart, aus München, aus Dortmund, aus Essen getroffen habe, die das auch für ihre Städte so bestätigt haben. Also ein gesellschaftliches Thema und es ist ein Thema, was sicherlich aufgrund dieser Oberzentrumsfunktion von Düsseldorf hier ansteht. Und das ist etwas, da haben wir eine ganze Reihe Maßnahmen, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, die wir im Moment entwickeln und umsetzen.
Wie kann man denn diese negativen Entwicklungen eindämmen? Das sind ja diese Maßnahmen, die, was mich besonders gewundert hat, das war ja am Samstag um 18.40 Uhr, also zu einer normalen, nachts 2-3 Uhr kennt man das ja eher, aber um 18.40 Uhr, am Samstagnachmittag auf der belebten Straße, das hat mich schon verwundert.
Absolut. Und das ist ein Thema. Und deswegen glaube ich, das ist insofern ein gutes Beispiel. Wir haben nicht das eine Thema oder nicht das eine Merkmal. Beispielsweise Alkohol. 18.40 Uhr ist nicht die Zeit und das ist auch bisher nicht bestätigt, dass das Alkohol da irgendwie eine Rolle gespielt hat. Das war, glaube ich, bei dem Vorfall vor einer Woche ein anderer Fall. Genauso wie die Personengruppen, die wir am Rheinufer haben. Die trinken zum größten Teil überhaupt nicht. Da spielt Alkohol auch keine Rolle. Das heißt, das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Maßnahmen, die wir angehen müssen und die wir angehen, von hin, welches Publikum ziehen wir eigentlich an? Das bedeutet, wir müssen mit den Eigentümern sprechen, wir müssen mit den Wirten sprechen, wir müssen gucken, dass wir eine andere Veranstaltung in die Altstadt bringen, dass wir einfach auch Fläche wegnehmen. Das Thema der Scooter, sprich, das ist ja etwas, das wird nachts in der Altstadt nicht als Fortbewegungsmittel, sondern als, ich sag mal, Spaßmittel benutzt und dann natürlich betrunken zu zweit gegen die Einbahnstraße. Also das ist an der Stelle ein Mittel, wo wir jetzt ja auch massiv gegen einschreiten, dass wir dann aber eben auch, das ist dann die repressive Seite, das haben wir auch festgestellt, dass die Hemmschwelle sehr gering ist. Früher hatte man einfach diese, ich sage jetzt mal, Verhältnismäßigkeit, diese Eskalationsstufen. Die haben wir jetzt häufig nicht mehr. Das heißt, wir haben im Moment eine Gruppe, die darf sich erstmal im öffentlichen Raum aufhalten. Die ist vielleicht nicht angenehm oder man fühlt sich nicht wohl, aber erstmal ist es nicht verboten, dort zu sein. Und dann schlägt das von jetzt auf gleich um. Und das ist etwas, das ist eben eine neue Qualität. Du hast eben gefragt, was hat sich verändert? Das ist sicherlich eine Veränderung, die wir festgestellt haben, dass diese Hemmschwelle immer geringer wird.
Wie kann man darauf einwirken? Weil das wäre jetzt für mich die spannende Frage. Wenn Sie sagen, repressiv, klingt das ja erstmal danach, als würde man es damit weiter steigern. Oder ist das genau die Sprache, die dann verstanden wird und die dieses starke Umkippen wieder rückwärts drehen?
Das ist genau, Herrndorf, in der Tat kritischer Punkt, denn einerseits fühlen sich einige, glaube ich, genau dadurch erst angestachelt, die suchen diesen Konflikt, und andererseits finde ich aber eben auch, muss man dann alle auch mit der Härte des Gesetzes und den zustehenden Möglichkeiten dann auch wirklich durchgreifen, und das ist eben auch der Punkt, beispielsweise wir haben das Bußgeld jetzt gegen die Wildpinkler deutlich und drastisch erhöht, auch die Polizei macht da jetzt mit und ahndet, dass das nicht eigentlich Ordnungswidrigkeiten, die sonst klassischerweise nur vom Ordnungsamt gemacht wurden, dass wir tatsächlich dann, wie eben auch bei der Maskenpflicht, wirklich da drastisch durchgegriffen haben, da auch saftige Bußgelder erlassen haben. Aber vielleicht muss man eben auch noch eine Stufe weitergehen. Das Thema Messerverbot ist ein Punkt, den auch der Oberbürgermeister aus meiner Sicht zu Recht nochmal gefordert hat. Von Seiten der Polizei ist heute da auch eine Bestätigung gekommen. Wir haben diese Diskussion schon ein paar Mal gehabt. Da ging es immer so ein bisschen hin und her und da hat man sich von Seiten des Landes nicht getraut. Denn das ist eben so ein bisschen der Punkt, das, was wir von Seiten der Stadt machen können in diesem Bereich, das machen wir. Wir stocken den USD auf, wir gehen die Scooter an, wir sorgen für mehr und andere Veranstaltungen. Wir werden die Beleuchtung am Rhein komplett verändern. Wir haben die Bußgelder bei den Wildpinklern erhöht. Wir wollen City-Hosts im nächsten Jahr einsetzen. Und so, da sind noch viele andere Sachen denkbar. Aber wir müssen eben auch bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen und eben letztlich bei der Verhütung von Straftaten, die dann eben auch Landessache sind. Wir sind in einem guten Einvernehmen. Wir sind im ständigen Austausch mit der Polizei. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt eben auch noch mal eine Stufe weitergehen.
Sie sind ja Jurist. Was braucht es für Voraussetzungen, um so ein Messer- oder Waffenverbot, was jetzt diskutiert wird, wirklich zu schaffen? Oder was können Hindernisse auf dem Weg dahin sein?
Die Regelung ist in dem Waffengesetz verankert. Und das Waffengesetz gibt im Moment eben nur dem Land die Möglichkeit, entweder, das ist jetzt meine Auffassung, tatsächlich auch, dass der Ministerpräsident oder der Innenminister direkt eine Rechtsverordnung erlassen kann, beispielsweise als Verbot, oder dass er uns als Stadt ermächtigt, eine entsprechende Verordnung zu erlassen. Das sind aus meiner Sicht die beiden Wege. Wir im Moment sind als Stadt noch gar nicht in der Lage, selbst eine Rechtsverordnung in
den Könnte Sitz sich irgendein Bürger da in seinen Freiheitsrechten so beschnitten fühlen, dass er dagegen klagt? Wie wir das ja bei vielen Verordnungen jetzt auch erlebt haben, dass Leute immer wieder sagen, das beschneidet mich so in meinen Rechten, ich klage dagegen. Also ich habe das Recht, ein Messer munter durch die Altstadt zu tragen.
Ja, das kann eher, es ist niemandem unbenommen. Ich meine, wir haben auch in der Corona-Zeit die abstrusesten Klagen erlebt. Also dafür ist dann letztlich auch das Verwaltungsgericht da, so etwas zu überprüfen. Das sehe ich ganz sachlich nüchtern. Und wir haben uns in der Vergangenheit, glaube ich, haben wir bewiesen, auch in der Corona-Zeit, wir haben unsere, bei der Vielzahl von Verordnungen, die wir erlassen haben, haben wir, glaube ich, ein oder zwei Klagen verloren und ansonsten haben wir alle anderen gewonnen. Also wir machen das hier schon gründlich und wir machen das auch nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und wir werden das aber auch in enger Abstimmung mit der Polizei machen. Denn am Ende des Tages eine Verordnung oder eine Rechtsetzung bringt nur etwas, wenn man sie auch entsprechend vollzieht. Insofern bin ich auch kein Freund davon zu sagen, so, wir erlassen jetzt erstmal etwas, sondern wir sollten dann dahinter auch das dahinterstehende Konzept haben, wie wir das auch tatsächlich leben wollen.
Kontrollieren und sanktionieren wäre genau die beiden Punkte. Sie haben das gerade schon gesagt mit den Wildpinklern. Da haben Sie ja im Karneval vor Corona auch schon mal Erfahrung mitgesammelt. Wie ist die? Also wie reagieren Wildpinkler auf eine Strafe von 100 oder jetzt eben auch 175 Euro?
Also bei Wildpinkeln, da spielt zum großen Teil das Thema Alkohol eine ganz große Rolle. Das heißt, und das ist ein mühsames Geschäft, weil es sind zum 90% Männer. Jungs, die sind schon wegen des Alkohols entsprechend in der Hemmschwelle auch nach unten gesunken. Das heißt, das ist ein mühsames Geschäft. Das heißt, wenn man die ahndet, und das ist die, sag ich mal, die Kehrseite der Medaille. Früher haben wir 35 Euro dafür genommen, dann waren wir noch nicht im Ordnungswidrigkeitenbereich. Das konnte man quasi einfach gegen Quittung machen. Da musste man keine Personalien aufnehmen. Jetzt ist natürlich damit auch das Thema Personalienaufnahme verbunden. Das heißt, das ist eine deutlich einschneidendere Maßnahme, die auch mehr Zeit dauert. wo häufig eben dann auch wieder aggressiver reagiert wird. Und insofern, da haben wir durchaus auch Eskalationen, die damit verbunden sind. Das heißt, das bindet auch immer wieder Personalkapazitäten. Auf der anderen Seite finde ich eben auch, müssen wir da einfach mal Stärke und mal Kraft zeigen, auch wenn das jetzt einen entsprechenden Aufwand bedeutet.
Wie ist das bei den Scootern? Also da sind die Maßnahmen ja unter anderem Halbierung der Flotte und eben diese stationären Abstellflächen. Bei der Halbierung der Flotte habe ich den Sinn noch nicht insofern nicht verstanden, als auch mit der halben Flotte kann man auch eine Menge Unfug machen und die Dinge treiben, die Sie gerade beschrieben haben. Was bringt das und was bringen vor allen Dingen die festen Abstellflächen, wenn man sie nicht nutzt? Also was passiert, wenn Leute den trotzdem wieder irgendwo wild parken?
Jetzt will ich einmal vorausschicken, dass das ja der Zuständigkeitsbereich von meinem Kollegen Kral ist, der das auch wirklich super angeht, das Thema. Und jetzt gibt es ja eine Großvorlage jetzt im OVA. Wir beide sind ja im OVA eher für das Thema Verkehr, ich für das Thema Ordnung. Und insofern, ich antworte jetzt hier in hoffentlich dann auch seinem Sinne. Ich glaube zum einen überhaupt mal das Signal, dass man dieses Thema angeht, denn wirklich das Thema wird von der Mehrheit der Bevölkerung wirklich als Mühsal empfunden. Der zweite Punkt ist, ich hatte das eben schon mal zu Beginn, hatten wir schon mal kurz darüber gesprochen, weil ja hier vor der Tür auch drei geparkt sind. Wir haben im Moment noch gar keinen vernünftigen Überblick. Wir haben als Düsseldorf, und das vielleicht mal als ersten Punkt, da bin ich ein bisschen belacht worden, weil ich gesagt habe, ich schätze das ganze Thema als Sondernutzung ein und ich klage das auch durch. Und das haben wir gemacht. Keiner hat uns da Chancen eingeräumt und wir haben es gewonnen. Erstinstanzlich und zweitinstanzlich vom OVG. Das heißt, das versetzt uns überhaupt zum ersten Mal als Düsseldorf und jetzt dann eben auch für die anderen nordrhein-westfälischen Städte in die Lage, entsprechend über Sondernutzungserlaubnisse überhaupt ein Regularium zuzulassen. Punkt 1, das mal vorausgeschickt. Wir haben aber im Moment, das heißt, wir geben den Betreibern Flottengrößen vor. Wir haben aber im Moment noch gar kein Instrumentarium eigentlich zu sagen. Ich habe so gefühlt, glaube ich, ist die doppelte Anzahl der Scooter im Umlauf als das, was uns gemeldet wird und wofür eben auch Sondernutzungsgebühr gezahlt wird. Und das ist etwas, was wir natürlich jetzt nur schrittweise erreichen können. Letztlich, da sollen mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden, nämlich zum einen das Aufräumen des öffentlichen Raumes, dass man aber eben auch, wenn wir sagen, wir haben so und so viel Flächen mit so und so viel Scooterstellplätzen oder Fahrradstellplätzen oder wie auch immer, dann wissen wir eben auch alles, was darüber hinaus im Straßenraum ist, das ist überzählig. Und das gehört da nicht hin und das kassieren wir ein. Und so kriegt man dann, glaube ich, auch tatsächlich den Grund rein, wirklich auch die zulässigen und auch verträglichen Flottengrößen hier zu haben.
Hat heute einer der Betreiber in der Zeitung gefordert, er brauchte eine vierstellige Zahl von Abstellflächen. Teilen Sie diese Einschätzung? Wenn ja, wo sind diese Flächen? Was kann man dafür nutzen?
Ja, auch wie gesagt, auch da ist der Kollege Kral dran. Am Ende des Tages kann ich nicht sagen, brauchen wir jetzt irgendwie 900 oder 500 oder wie viel ist es? Ich habe es in Paris erlebt, ich habe es jetzt wieder in Nizza erlebt, wo genau solche Konzepte umgesetzt werden. Ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass Kopenhagen genau das macht, genau das umsetzt. Kopenhagen ist ja für seine wirklich sehr innovative Verkehrspolitik bekannt. Die hatten Scooter komplett aus dem Straßenraum jetzt erstmal im letzten Jahr verbannt und sind jetzt, ich sag mal, eigentlich auch mit so einem Ansatz zurückgekommen, der unserem ähnelt. Und insofern halte ich das zumindest für den richtigen Ansatz. Und ich glaube, das muss sich dann in der Praxis zeigen, was ist wirklich für Düsseldorf und dann auch für das Thema Verkehr. Es soll ja ein Beitrag zur Mobilität sein. Und ich glaube, dann zeigt sich wirklich eben auch, wo liegt der Beitrag zur Mobilität. In Nizza und in Paris habe ich das eben gesehen, da sind wirklich diese Stationen sehr stark mit dem öffentlichen Personennahverkehr verknüpft. Das heißt, diese Stationen sind eben auch an Bushaltestellen, diese Stationen sind an U-Bahn-Haltestellen, an Straßenbahn-Haltestellen, dass man eben da diesen Umstieg und dann diese sogenannte letzte Meile hat.
Das ist sinnhaft.
Und deswegen, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch unsere Erfahrungen sammeln.
Ja. Kommen wir mal zu dem USD. Eine weitere Maßnahme soll ja die verstärkte Präsenz der OSD sein. Wie ist denn dieser aktuell besetzt? Wie viele der 151 Stellen sind noch offen?
Im Moment sind noch ziemlich genau 13 offen. Also das heißt, da haben wir einen Riesenschritt gemacht und da muss ich auch sagen, dass da war ich am Anfang auch skeptisch, ob wir das tatsächlich so hinbekommen. Und auch, wir haben im September ja eine ganze Reihe von neuen Mitarbeitern begrüßt, die ich da auch zum ersten Mal kennengelernt habe. Und mein erster Eindruck ist wirklich super. Also wir haben da wirklich nicht nur, dass wir viele Mitarbeiter, sondern wir haben auch gute Mitarbeiter akquiriert in der Mischung aus eigener Ausbildung, Quereinstieg und natürlich eben auch Mitarbeiter, die wir auch innerhalb der Verwaltung bekommen.
Wie viele neue Stellen wurden geschaffen?
Es wurden 30 neue Stellen geschaffen und das Gleiche sieht jetzt auch der Stellenplan fürs nächste Jahr vor. Also dass wir so sukzessive von Jahr zu Jahr der Endausbau, wir sollen ja 150 neue Ordnungskräfte schaffen, davon soll ein Schwerpunkt im USD sein, aber eben auch im Bereich der Verkehrsüberwachung und dann die sogenannten Sonderordnungsbehörden, Wohnungsaufsicht, Bauaufsicht, Lebensmittelüberwachung, dort wollen wir eben auch noch Stellen schaffen.
Haben Sie die Jobs attraktiver gestaltet? dass also die Bewerbungen gekommen sind?
Ja, ich glaube, wir haben, und das setzt schon 2 Jahre früher an, wir hatten die Problematik beim USD, dass wir dort eine hohe Fluktuation hatten. Also viele Mitarbeiter, die gegangen sind, sich auf andere Stellen beworben haben. Das war im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise beispielsweise. Da wurden viele Stellen auch im Bereich Amt für Migration und Integration geschaffen. Das war immer so ein bisschen die Krux. Ich habe eben eine extreme Tropfenform, wenn man das mal so organisatorisch beschreiben will. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz flache Führungsebene und dann darunter wirklich eine sehr breite operative Ebene, die eben kaum Aufstiegsmöglichkeiten hatten. Und jetzt gehen wir hin und wir wollen nicht nur 150 neue Ordnungskräfte aufbauen, sondern in meinem Bereich, der Außendienst im Ordnungsamt, da schaffen wir auch eine etwas andere Organisationsstruktur. Wir schaffen auch so eine sogenannte Führungsstelle, wo beispielsweise eben dann auch Mitarbeiter sich hinentwickeln können, die dann wirklich bei Großveranstaltungen, bei so Extremlagen am Wochenende, das, was ich jetzt in den letzten 2 Jahren häufig ausfüllen musste am Wochenende, wo es dann darum ging, Mensch, Herr Zaum, wie reagieren wir jetzt? Wir haben jetzt die und die Situation, das ist jetzt irgendwie ein bisschen kritisch, wo ich dann auch manchmal eben der Brückenkopf dann zur Polizei war. Und das wollen wir dann innerhalb des Amtes eben auch organisieren. Und wir haben tatsächlich auch vor 2 Jahren dann gesagt, wir müssen darauf reagieren. Insbesondere, wir müssen auch nochmal eine Erschwerniszulage oder eine Gefahrenzulage zahlen, weil letztlich der Job, wir haben ja eben darüber gesprochen, der ist einfach in den letzten Jahren härter geworden.
Wie schützen sich denn die Streifen, die am Wochenende in der Altstadt unterwegs sind und sich zunehmender Aggression ausgesetzt sehen?
Also zum einen...
Generell immer zu zweit.
Also das sowieso. Wir sind am Wochenende in der Altstadt sogar eigentlich zu viert unterwegs, mindestens zu viert. Jetzt sieht man eher größere Streifen, weil wir jetzt noch die ganzen Auszubildenden und diejenigen, die wir in einem Quereinstieg haben, die ja jetzt natürlich auch lernen müssen, die können wir ja jetzt noch nicht auf sich allein gestellt in die Altstadt lassen. Deswegen sind die Streifen im Moment 6 oder auch durchaus mal 8, aber ist ja auch nicht verkehrt, da auch mal ein bisschen mehr Präsenz dann zu zeigen. Es sind mehrere Dinge auch hier, das war schon auch unter meinen Vorgängern, also nicht nur unter Stefan Keller, auch unter Herrn Leonhard, dass wir in Düsseldorf ganz, ganz viel Wert auf gute Ausbildung gelegt haben. Und das ist auch weiterhin so, das war einer meiner Sachen, wir haben im Bereich der Ausbildung, der Deeskalation, im Bereich der Selbstverteidigung, wir haben einmal so einen sogenannten Einsatz-Mehrzweckstock, der ist in vielen Bereichen sehr umstritten, aber ich glaube, das Konzept, wie wir ihn eingeführt haben, hat dann auch überzeugt, indem wir nämlich wirklich die Polizei dabei haben, die uns schult oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schult. Ich habe selbst das Training mal mitgemacht, sowohl theoretisch als auch praktisch. Sehr fordernd, wird von den Mitarbeitern aber als unglaublich wertschätzend auch empfunden. Und ich glaube, das schöne Beispiel ist, wir haben den jetzt seit 2 Jahren eingeführt oder seit 1,5 Jahren. Er ist schon ein paar Mal gezückt worden, aber noch kein Mal eingesetzt worden. Und das ist eigentlich auch das Ziel. Das Ziel ist Abschreckung, um dann eben letztlich eine Situation wieder zu deeskalieren und in der Altstadt eben auch wirklich die gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Wenn es zu einer Situation kommt, die brenzlig wird, dann steht auch die Polizei da an unserer Seite und unterstützt.
Wir sind eigentlich immer noch im Bereich Ihres normalen Einsatzgebiets. Jetzt kommen wir noch zu den Ausnahmefällen, die auch zugenommen haben, nämlich zu den Krisenstäben. Vielleicht erstmal ganz allgemein gefragt, wie ist das, wenn Krisenstab, was ja eigentlich eine Ausnahmeerscheinung sein soll, so zum Dauerzustand wird wie in den letzten 2 Jahren? Wie wirkt sich das auch auf Sie persönlich aus?
Jetzt muss man dazu sagen, da bin ich Burkhard Hinsche sehr dankbar, dass Herr Burkhard Hinsche den Krisenstab Corona weiterhin führt, weil er ihn übernommen hat und wir jetzt gesagt haben, so, wir haben so viele Veränderungen vorgenommen. Und bei dieser tatsächlich auch wichtigen Situation, da belassen wir es eben auch dabei. Ich vertrete ihn da häufig, weil ich natürlich mit Ordnungsamt, mit Feuerwehr und mit Gesundheitsamt jetzt auch die fachliche Zuständigkeit habe. Insofern bin ich da auch ziemlich gut drin. Da brauche ich dann auch keine große Einarbeitung. Das funktioniert gut. Wir sind da auch immer in einem engen Austausch. Aber das ist etwas, das zehrt. Das zehrt auch an der gesamten Stadtverwaltung und auch das kriege ich wiedergespiegelt auch aus anderen Verwaltungen. Das ist nicht ohne. Und ich glaube auch, ich sehe es auch in meinen Bereichen, wir sehen alle auch so ein bisschen die Zeit, hoffentlich dann im Frühjahr nächsten Jahres wieder, wenn wir zu mehr Normalität zurückkehren, um uns dann auch mal wieder bei dieser Zeit, die wir da gerade für aufbringen, dann auch mal wieder um andere Dinge kümmern.
Wollen Sie denn irgendwann mal, dass diese Ressource Feuerwehr und Rettungsdienst wieder zurückgeht an die ursprünglichen Beigeordneten, die das früher mal gehabt haben? Oder ist geplant, dass das bei Ihnen alles bleibt?
Nee, im Moment ist es geplant, dass es bei mir bleibt. Ist ja immer so in so einem beigeordneten Kollegium, dass das in einem, ich sag jetzt mal, stetigen Wandel unterliegt und man muss als Beigeordneter immer flexibel sein, sich auch mal erstens Kollegen auch in anderen Bereichen zu vertreten. Zweitens, wenn es auch entweder aufgrund eben eines Wechsels in den Ruhestand oder eben eines politischen Wechsels dann eben zu Veränderungen kommt, so war das jetzt auch hier. Und der Ansatz von Stefan Keller war eben, alles sogenanntes Blaulichtdezernat ja zu schaffen. Das heißt, erstmal alles zu bündeln und aus einer Hand eigentlich zu erarbeiten, wo ja auch tatsächlich ganz viele Synergieeffekte und Zusammenarbeiten sind. Und das ist auch durchaus ein guter Ansatz, auch wenn es natürlich in der gegenwärtigen Situation schon viel ist, gebe ich
schon eine Belastung. Ne? Ja.
Nun haben Sie noch eine Sondersituation, nämlich die, dass im Moment der Gesundheitsamtsleiter freigestellt ist. Wie wirkt sich das im Krisenstab aus? Wie kann man sowas auffangen?
Das ist, natürlich ist das eine Belastung und auch das ist etwas, was fehlt, aber ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Gelingt uns insofern, als dass am Ende des Tages ja so ein Amt aus ganz vielen Mitarbeitern besteht und auch aus vielen fähigen Mitarbeitern besteht. Und natürlich, klar, das muss man dann etwas neu strukturieren, etwas neu organisieren. Wir verteilen da die Verantwortung ein wenig jetzt auf mehrere Schultern. Und ich glaube, da haben auch die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass dieses Amt nicht führungslos ist und auch nicht handlungsunfähig ist, ganz im Gegenteil, sondern wirklich, wir machen auch nach wie vor, die Corona-Krise dauert ja weiter an und wir machen weiterhin unseren Job und wir kriegen das hin. Ich springe da auch in manche Dinge rein, das ist jetzt meine Aufgabe, das dann eben auch zu tun. Das gehört dazu, ist klar natürlich auch jetzt eine zusätzliche Aufgabe, aber da muss man, das kann einen ja als Beigeordneter immer, kann auch jemand krank werden, kann auch jemand mal über einen längeren Zeitraum aus anderen Gründen ausfallen und da muss man darauf reagieren.
Sie waren ja auch Leiter des Hochwasserkrisenstabs.
Ja, leitet ja alle Krisenstäbe.
Genau. Wir bleiben in der Krise, ja.
Was war die wichtigste Lehre aus diesem ja wirklich sehr singulären Ereignis?
Was war die wichtigste Lehre? Ich glaube, die wichtigste Lehre ist einmal für mich persönlich, das ist, ich habe vorher schon bei kleineren Ereignissen immer mal, hatte da Helga Stulgis vertreten als Ordnungsdezernent und bei so kleineren Ereignissen war ich auch durchaus schon mal Krisenstabsleiter. Bei einem solchen Ereignis ist es wirklich für mich auch das erste Mal gewesen, dass wirklich eine Fülle von Informationen auf mich eingeprasselt ist und man steht dann wirklich eben da vorne und alles guckt auf einen. Und es kommt dann wirklich auf meine Entscheidung am Ende des Tages auch an, weil, und das war eben in dieser Hochwassersituation auch wirklich so, wir kannten das einfach in dieser Masse nicht. Die Feuerwehr ist exzellent, was Brandbekämpfung angeht. Wir sind exzellent, was die Sturmbekämpfung angeht. Aber ein Hochwasser in der Größenordnung hatten wir hier noch nicht. Das heißt, da fehlten die Erfahrungswerte. Das heißt, wir wussten nicht genau, was passiert jetzt? Was ist mit der Düssel? Und dann eben diese extremen, ich nehme jetzt immer die Düssel, weil das ja immer die größten Schäden dort verursacht wurden, diese extremen Amplituden, dass innerhalb von 5-6 Stunden 2 Meter rauf, 2 Meter runter. Also kriegte morgens den Anruf, Mensch, die Düssel, die steht tatsächlich in Gerresheim. Dann bin ich hingefahren. Tatsächlich, da stand die 1 Meter. Mittags war die wieder 10 Zentimeter unterhalb der Deichkante. Und dann nachts wieder 1,50 Meter darüber. Das ist so etwas, wo man erstens demütig wird und zweitens, wo wir aber auch gesehen haben, hier brauchen wir bessere Informationen. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, und das ist ja auch stark kritisiert worden, wir haben so viel informiert wie noch nie, aber die Information ist bei den Bürgern nicht angekommen. Ich habe immer eigentlich gelernt, lieber einmal mehr informieren in der Krise als einmal zu wenig. Meine Lehre aus der Krise ist aber auch, man muss gezielt informieren. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Warnungen, die wir ausgesprochen haben, die waren einfach natürlich sehr pauschal und die waren alle in der Nähe vom Wasser sind, bitte passt auf. Und das ist dann einfach bei vielen untergegangen. Da sind wir jetzt gerade eben dran, einerseits wirklich die nochmal die Informationen auch an den einzelnen kleinen Flüssen zu verbessern, beispielsweise an der Düssel, dass wir da wirklich bessere Pegelstände haben, die uns dann direkt auch als Krisenstab erreichen und natürlich dahinter gelegt, auch da sind wir wieder, hinter diesen entsprechenden Pegelständen muss letztlich ein Maßnahmenpaket stecken. Sprich, wenn der Pegel die und die Größe erreicht, dann habe ich quasi noch 2 oder 3 Stunden Zeit, das oder jenes zu machen oder dann droht eben in der nächsten Stunde beispielsweise eine Überschwemmung an der und der Stelle und wenn es weiter steigt, dann droht eine Überschwemmung an der und der Stelle, dass man dann ganz gezielt hingeht und sagt, okay, jetzt informieren wir in diesem Bereich die Bevölkerung und evakuieren in diesem Bereich. Das waren die beiden wichtigen Erkenntnisse, die man auch gepaart sehen muss.
Ist da eigentlich ein Sirenenalarm vorgesehen bei Hochwasserkatastrophen?
Das ist eine große Diskussion gerade. Wir haben ja in Düsseldorf, wie auch die meisten Städte, wir haben auf den Alarm verzichtet, weil wir aus Feuerwehrsicht gesagt haben, Mensch, der Alarm, das empfinden die Leute, bleibt zu Hause. Und das wäre ja hier genau das falsche Signal gewesen. Wir haben immer gedacht, dadurch, dass wir ja so viel über die sozialen Netzwerke, über Antenne Düsseldorf, auch über unsere eigene Pressestelle der Feuerwehr und über das Presseamt kommunizieren, waren wir wirklich davon ausgegangen, da wir haben genug Resilienz oder wir haben genug Aufmerksamkeit geschaffen. Das war es aber nicht. Also das muss man dann eben auch so selbstkritisch an der Stelle auch.
Sie sind ja auch Wahlleiter. Der oberste Wahlleiter hier in Düsseldorf. Bei der Kommunalwahl 2020 und bei der diesjährigen Bundestagswahl haben ja viele Menschen per Brief gewählt wie die zuvor. Wie wird sich dieser Trend nach Ihrer Einschätzung entwickeln? Denn wir haben ja auch, Sie haben ja auch die Landtagswahl nächstes Jahr wieder vor der Brust.
Das wird so weitergehen.
Da, also mehr, immer mehr Briefwähler. Wir hatten ja, glaube ich, 40% so ungefähr.
50%
Briefwähler. Das heißt, es kann auch 60-70% gehen.
Ich würde mich jetzt noch nicht genau darauf festlegen. 50% ist schon drastisch, wenn man überlegt, wir waren etwas unter 30% bei der letzten Bundestagswahl, jetzt 50%, also das sind schon Quantensprünge. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass wir bei 60 oder vielleicht auch 70% landen. Ich würde mich im Moment noch nicht festlegen. Wir bereiten uns für die Landtagswahl darauf vor, dass es wieder deutlich mehr Briefwahl gibt. Das haben wir jetzt auch bei der Bundestagswahl gemacht. Wir waren da eigentlich wirklich gut drauf vorbereitet. Am Ende des Tages ist es trotzdem so, braucht man Leute, die das auszählen.
Ich wollte gerade sagen, wie macht man das dann organisatorisch? Genau. Sie haben 900 Leute, glaube ich, für die Briefwähler allein im Einsatz.
1000 sogar.
Okay. Das sind Ehrenamtler, ne?
Das sind Ehrenamtler, genau. Also wir haben erstens, und das war auch eine Erkenntnis aus der Kommunalwahl, wir hatten bei der Kommunalwahl, wir haben immer so ein sogenanntes Briefwahlzentrum in Anführungszeichen. In der Vergangenheit haben wir das immer beim Wahlamt, also am Technischen Rathaus, weil wir dann natürlich viele Büros haben am Hennekamp. Das konnten wir jetzt Corona-bedingt natürlich nicht machen. Dann hatten wir das bei der Kommunalwahl in 3 Schulen. Das war total bescheuert, weil das war wahnsinnig verteilt und wahnsinnig unübersichtlich. Das war auch für die Ehrenamtlichen fast eine Zumutung, muss ich sagen, weil das war schon für mich schwierig, die ich die Standorte vorher auf dem Papier gesehen hatte, mich da zurechtzufinden, als ich das besucht habe. Und deswegen sind wir in diesem Jahr dahingegangen, dass wir gesagt haben, wir, auch wenn es viel Geld kostet, wir mieten eine Messehalle. Da haben wir das dann wirklich an einem Fleck, die ist zentral zu erreichen. Das ist übersichtlich. Da haben wir auch dann eine zentrale Stelle, an die sich alle wenden können, wenn es eben Rückfragen gibt, wenn irgendwas Organisatorisches geklärt werden muss. Und das hat auch wirklich super funktioniert.
Ja, und wir hatten ja auch zum Glück keine Verhältnisse wie in Berlin bei der Bundestagswahl. Also können wir ganz froh sein, dass wir Sie haben als Wahlleiter.
Ich klopf auf Holz, ja. Aber das ist in der Tat, das habe ich auch im Kreiswahlausschuss gesagt, ich will Berlin gar nicht beurteilen, weil ich es viel zu wenig beurteilen kann. Ich glaube, man muss in Berlin auch sehen, da gibt es die Senatsebene und dann gibt es die Bezirksebene. Und in manchen Bezirken ist die Wahl auch sehr gut abgelaufen, in manchen Bezirken nicht. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Trotzdem, und das ist wirklich auch das dann letztlich das Lob an das Amt selbst. Das ist kein Selbstzweck, sondern da steckt ganz, ganz viel harte Arbeit und ganz, ganz viel Überlegungen im Vorfeld drin. Wie machen wir das? Was kommt da auf uns zu? Worauf müssen wir uns vorbereiten? Und ich glaube wirklich, das haben wir hier gut gemacht.
Ja, da sind wir ja schon wieder fast am Ende unseres Podcast und es kommt wie die berühmte Abschlussrunde von Christian Herrendorf. Schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Genau, die funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Sie kriegen eine Frage, 2 Antwortmöglichkeiten, dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder sich eine neue auswählen. Wir fragen Sie nicht, welches Ressort Sie gerne noch dazu kriegen würden. Was an Ihrer Geburtsstadt Wuppertal vermissen Sie am meisten in Düsseldorf? Die Schwebebahn oder den Zoo?
Den Zoo und die Berge.
Okay. Wenn Sie als Jurist wirklich tätig geworden wären, also in einem klassischen juristischen Beruf, was wäre das gewesen? Eher der Anwalt oder eher der Richter?
Ich wollte eigentlich immer Anwalt werden und das wollte ich dann irgendwie doch nicht mehr werden. Und meine Frau ist Richterin und ich keins von beiden. Okay. Ich glaube am Ende des Tages, ich habe lange mit mir gerungen, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und am Ende des Tages, dass ich hier beigeordnet bin, das ist schon eine Aufgabe, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und am Ende des Tages, ich habe immer zu meiner Frau gesagt, ach Richter. Und man weiß schon, wenn man im Beruf eintritt, wann man da aufhört, habe ich immer gesagt, das kann ich mir nie vorstellen. Und jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ist sagen, Mensch, diesen Beruf ist stressig, aber da kann ich mir vorstellen, den mache ich. Solange der Rat mich wählt und wieder wählt, aber solange kann ich den auch ausüben.
Wie haben Sie eigentlich gewählt? Per Brief oder im Wahllokal?
Nee, im Wahllokal.
Welche Ihrer Kollegen im Kollegium der Beigeordneten beneiden Sie mehr? Die Kämmerin, weil sich niemand traut, in das Ressort reinzureden, während der Ordnungsdezernent ja so ähnlich ist wie Bundestrainer. Da glauben ja alle mitreden zu können. Oder den Kulturdezernenten, weil er sich vor allen Dingen um die schönen Themen kümmern kann.
Ich glaube, nee, kein, jeder von uns wählt sich das Ressort aus, was ihm liegt. Jedes Ressort bringt seine schönen Seiten und auch seine mühsamen Seiten mit. Das muss man ganz klar sagen. Und beispielsweise Kultur finde ich toll, aber ich habe auch eine Familie mit 2 kleinen Kindern. Ich könnte die ganzen Abendtermine auch am Wochenende, das könnte ich mit meiner Familie auch gar nicht vereinbaren. Ich habe jetzt sicherlich auch immer mal was am Wochenende, das geht, da kann ich telefonieren, da kann ich tätig werden und ich kann auch meine Einsätze hier auch planen. Insofern, ich bin zufrieden mit meiner Aufgabe. Ich habe mir die selbst gewählt, bei allen Vor- und Nachteilen.
Wunderbar.
Was ist Ihr Favorit für das Düsseldorfer Unwort des Jahres? Autopause oder Verweilverbot?
Beide gut. Beide gut. Ja. Und insofern, Autoposer, Verweilverbot habe ich ja als positiv empfunden. Insofern würde ich eher beim Unwort eher sagen, Autoposer.
Ja, dann sind wir ja schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich danke ganz herzlich dem beigeordneten Christian Zaum, unserem Moderator, Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik, Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, sowie den Ideengeber Ludolf Schulte und Vize-Bas Sebastian Juli, dem Interpreten des Junges-Liedes Mayo Velvo. Und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie immer am Schluss des Podcasts, Mats ab für das Junges-Lied.
Nirgends ob die schöne Welt mich das Leben so gefällt, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Hell strahlt jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mein Lädchen sang, als ne Düsseldorfer Jung. Wo ich froh mein Lädchen sang, als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Lädchen war so nett, wat min Mam gesungen hätt, wenn ich ob ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung. Wenn ich ob ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.